Und nach einer Woche Auszeit hören wir uns wieder und darüber freue ich mich. Sergei Lochthofen, der langjährige Chefredakteur der Thüringer Allgemein. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, wo haben Sie sich denn rumgetrieben, Herr Rose?
Sie stellen immer die unangenehmen Fragen. Ich war mal kurz auf Usedom. Ich musste.
Ach, und Sie machen am Montag Urlaub, wenn wir Sendung machen?
Naja, Urlaub, ich kann es ja Recherchereise nennen.
Recherchereise in die Realität. Wie ist es auf Usedom?
Naja, also an der Küste eigentlich ganz schön, da sind die Radwege gut ausgebaut. Ich war mit dem Rad unterwegs und sobald man sich aber also 2 Kilometer ins Landesinnere oder ins Inselinnere bewegt, dann war das eine Zeitreise in die DDR. Alte Plattenwege und ist der Elbradweg eine Autobahn dagegen, gegen die Landstraßen da in Ostvorpommern.
Naja, das war schon immer so. Die haben das Meer gehabt, komm hin, bezahl und haben wir wieder ab. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, ich war mal auf Rügen vor gar nicht so langer Zeit. Also ein paar Dinge haben sich schon geändert. Die großen Promenaden haben sich schon gut hergerichtet.
Ja, und in Polen sah es natürlich wunderbar aus. Die sind echt auf Touristen eingestellt. Die Stimmung war da auch gut. Das war auch sehr angenehm.
Naja, die müssen sich strecken natürlich. Zu den anderen kommen sie so.
Ich war eine Woche nicht da. Ist denn was passiert in Thüringen, in Erfurt?
In Erfurt ging es einigermaßen, wenn man jetzt davon absieht, dass einiges Material wieder zu dem NSU, zu der Terror-Trio-Veranstaltung geschreddert worden ist. Das war ja doch schon eine ziemlich harte Geschichte.
Das war ja eine harte Geschichte. Da hat ja der LKA-Chef gesagt, ja, wir haben versagt. Wenn das ein Behördenleiter einer Bundesbehörde sagt, ist das ja schon bitter, oder?
Ja, bitter, aber ich würde mal sagen, das Ganze bettet sich ja in einen Hintergrund ein, in dem wir die ganze Zeit schon viel versagt haben, dass der Verfassungsschutz da viel tiefer drin hängt in der Sache, als es vielleicht bis jetzt ermittelt werden konnte. Und wenn die Akten zerschreddert sind, dann wird man es auch schwer nachkommen können. Also die Vermutung, dass da eventuell jemand von diesem Trio auf Verfassungsschutzspitzel war, also die bleibt ja im Raum stehen und ist jetzt nur bestärkt worden.
Die ist bestärkt worden, ist ja eigentlich unvorstellbar.
Unvorstellbar ist das nicht. Der Verfassungsschutz fischt natürlich überall, wo er nur kann. Das heißt, die haben die mit den Leuten ja schon Kontakt gehabt zu einer Zeit, da waren die möglicherweise noch kleine Mitläufer. Aber später, als sich das so entwickelt hat, also für mich ist es immer rätselhaft, wie 3 solche doch so gewaltbereite Leute unter uns hier abtauchen können in Zwickau und kein Mensch soll das gemerkt haben. Also das bleibt schon mysteriös.
Ich konnte ein bisschen Fernsehen schauen, habe dann einen Frontal 21 Beitrag gesehen, einen ausführlichen über die NSU-Morde, wo die Eltern auch befragt worden sind und die auch gesagt haben, wieso konnten die nicht fassen? Die hatten mit uns Kontakt, die hätten bloß mit den Eltern Kontakt aufnehmen müssen und es war ganz offensichtlich und wenn die Eltern die Kinder gefunden haben und Kontakt hatten, dann hätte das der Verfassungsschutz auch machen können. Das bleibt mysteriös. Da war eine Anklage der Eltern an den Staat.
Ja, selbstverständlich. Die haben ja letztlich auch ihre Kinder verloren, auch wenn angesichts der 10 Toten, das natürlich eine ganz andere Geschichte ist. Aber die Tatsache, dass jetzt praktisch Material vernichtet worden ist, von dem wir ja nur hoffen können, dass in anderen Berichten irgendwo noch was auftaucht davon, damit wir ungefähr wissen, was es war. Also das da an Zufall zu glauben, das hat jetzt nicht mit Verschwörungstheorien zu tun. Also bei Diensten dieser Art, sag ich mal, gibt es eine Art von Vertuschung, die können wir uns höchstwahrscheinlich gar nicht vorstellen. Da sind wir sehr naiv alle noch.
An Verschwörungstheorien glauben mir einige, die sagen, immer wenn EM oder WM ist, also wenn Fußball läuft, dann werden Dinge verabschiedet, die fürs Volk nicht so angenehm sind. Und wir können jetzt erleben, dass ein Fiskalpakt beschlossen wird, eine Euro-Rettung, die eigentlich eine Bankenrettung ist.
Und ja, wir haben Euro-Bonds für die Banken beschlossen. Das hat schon mal geklappt. Ob das für die Leute, die in Griechenland keine Arbeit haben oder in Spanien die jungen Leute, die noch keinen Job bekommen, ob das für die gilt, weiß ich nicht. Aber für die anderen haben wir schon mal gemacht. Seltsamerweise, ich meine, den Kapitalismus gibt es offensichtlich wirklich. Also diejenigen, denen die Banken gehören und diejenigen, die dort Geld hingegeben haben und an den Zinsen viel, viel Geld verdient haben, die werden nicht belangt. Das ist ja in erster Linie ihre Angelegenheit, nicht unsere.
Nun wird das Parlament dann ein bisschen außen vor gelassen. Der EU-Präsident, der Herr Schulz, der hat ja gesagt, der Parlamentspräsident, das Parlament, nicht nur das EU-Parlament, wird entmachtet und man kann das ja bei den nationalen Parlamenten auch erleben. Da sagt ja auch Carsten Schneider, damit das geht es eigentlich so nicht, dass die Parlamentarier auf nationaler und auch auf EU-Ebene dann immer nur abnicken, was Regierungschefs und andere beschlossen.
Da können Sie ja gleich mal fragen. Frau Merkel hat ja bis zuletzt widerstanden oder versucht Widerstand zu leisten, aber es waren ja die SPD-Freunde, die Herrn Hollande mit bestärkt haben, das zu machen. Und der hat jetzt den Italienern und den Spaniern zugesagt. Das heißt, sie haben zu dritt Druck ausgeübt, dass das überhaupt in dieser Form passieren konnte über Nacht, dass die Banken wieder einmal Geld bekommen und dann durch daran wiederum Leute Geld verdienen. und Sie, Herr Rose, und ich das bezahlen müssen am Ende. Denn offensichtlich hat man immer noch Appetit auf das Geld des deutschen Steuerzahlers.
Mhm. Der Herr Soros, also ein Star-Investor, der...
Das ist jetzt gut gesagt, das ist ein Star-Spekulant.
Ein Spekulant, der aber sich ja auskennt mit dem Thema und der sagt, naja, also Deutschland ist ein Imperium geworden und hat eine gewisse Verantwortung und muss sich jetzt um den Euroraum kümmern und muss die Südstaaten retten in Eigenverantwortung oder besser gesagt zum Eigennutz, weil wenn Herr Sie das nicht tun...
Wenn Herr Soros sagt, das muss so gemacht werden, dann will er großes Geld daran verdienen. Das heißt, wir müssen gut aufpassen. Alle diese Ratschläge aus dieser Ecke haben ja immer nur zur Folge, dass die Herrschaften, die da mit Milliarden jonglieren und natürlich gegen Griechenland und Spanien spekulieren und auch gegen Italien, dass die Geld daran verdienen wollen. Das heißt, sie können in dem normalen Börsen nicht mehr viel holen, weil das alles im Augenblick ausgelutscht ist. Zu viele Länder sind in der Rezession. Und sie schauen sich um, wo gibt es denn noch Geld und sagen, ja, die Deutschen sind ganz gut bis jetzt durchgekommen durch die Krise, da können wir noch was holen. Das heißt also, all diese gut gemeinten Ratschläge haben alle den Hintergrund, die Jungs reicher zu machen.
Die Jungs reicher zu machen und natürlich die Banken zu stabilisieren. Die Frage ist nur, wer braucht, brauchen die Staaten die Banken nicht? Oder könnte es nicht auch sein, dass die EZB, die Zentralbanken, die Staaten direkt finanzieren? Die bräuchten ja die Banken eigentlich gar nicht. Das ist ja dieser Umweg, der die Banken reich macht.
Naja, ich sage jetzt mal, das Direkte ist schon mal probiert worden, alles macht der Staat nicht besser. Das heißt, wir müssen uns das genau anschauen, nur wir haben es zugelassen, dass die Banken so groß sind, dass wenn irgendetwas da schief läuft, dass wir immer Angst haben müssen nach der Lehman Brothers Pleite, dass wir insgesamt in Schwierigkeiten geraten und das macht uns erpressbar. Das ist ja auch passiert mit Frau Merkel, das ist einfach eine Erpressung gewesen. Wir müssen natürlich schauen, wenn Geld fließt und Deutschland wird einiges fließen lassen müssen, das nützt ja alles nichts, wir verdienen ja auch an diesem Euro und an Europa ganz gut, dass wir dafür auch klare Garantien im politischen Bereich bekommen. Also mehr Europa, mehr Verbindlichkeit an dieser Stelle, mehr Kontrolle. Dagegen sträuben sich sowohl die Franzosen als auch die Italiener. Sie wollen natürlich nicht, dass die Deutschen möglicherweise über einen Haushalt mitentscheiden.
Sie haben aber letztendlich ein gutes Gefühl für Europa. Sie sind ja sozusagen ein Ureuropäer, wenn man sich Ihre Wurzeln anschaut.
Ja, ich habe von allem was.
Ja. Also das heißt, Sie sagen, Europa, da gibt es keine Alternative.
Ich bin dafür, weil ich glaube, erstens sind wir ein viel homogener Kulturraum, als es vielleicht, sage ich mal, von außen hin manchmal erscheint. Und ich sehe überhaupt nicht ein, wenn Florida, Kalifornien und Iowa zusammenleben können und das vernünftig wirtschaftlich organisieren, warum wir dümmer sein sollen. Das heißt also, auch in einem reichen Europa finden wir auch noch Platz für Spanien und für Griechenland und für andere Darbenden. Man muss es nur vernünftig organisieren. Die Idee von Kohl und den anderen damals, über den Euro uns zusammenzuschweißen, war schon ganz gut, nur wir haben zu lange getrödelt, um politisch und fiskal zueinander zu finden. Und ich glaube, am Ende werden viele, die sich die Hände reiben und sagen, Europa ist in einer schweren Situation, sich wundern, wie Europa wie Phönix aus der Asche ersteht und stärker sein wird. Das ist unsere einzige Chance, der Rest ist Unsinn.
Der Rest ist Unsinn. Sie haben Italien bei der Aufzählung vergessen. Warum denn nur?
Ja, ich liebe natürlich Italien und sehe zu, dass die sich, sagen wir mal, berappeln. Aber mir ist vollkommen klar, die sind im Augenblick an die Wand gepresst und sage ich mal, wenn der Monti zu diesen Erpressungen neigt, in der späten Stunde, wo alle schon müde sind, dann ist es so, dass dieses Land auch kaum noch einen Spielraum hat. Das heißt, wir als Deutsche müssen da schon auch etwas tun dafür, dass die sich wieder berappeln. Nur, die müssen dafür auch einen hohen Preis zahlen. Das heißt, sich künftig auch sagen lassen, von denen, die es besser verstehen, was zu tun ist.
Einen hohen Preis zahlen, das habe ich auch gedacht, als ich habe ja den Stapel Zeitung vorgefunden, als ich eine Woche nicht da war, habe ich so durchgeblättert.
Sie kommen ja auf ein ganz sensibles Thema.
Ja, und da habe ich gesehen, oh, die Zeitung ist teurer geworden.
Naja, nicht nur einfach teurer, fast 2 Euro teurer. So einen Sprung kann ich mich nicht erinnern, dass es den schon mal gab. Also, die meinen jetzt die Thüringer Allgemein.
Ja, die meine ich, aber das ist doch eigentlich das, was Sie immer sagen, Qualitätsjournalismus und eine gute Zeitung hat ihren Preis und deswegen ist es doch vielleicht normal, dass es eine Preiserhöhung braucht, um vernünftig eine Zeitung zu organisieren und zu bezahlen?
Na, hier ist ja was anderes passiert. Den laufen die Leser davon in Scharen. Das ist ja statistisch auch nachgewiesen. Da gibt es ja Zahlen dafür, dass die Zeitungsgruppe Thüringen die meisten Verluste in letzter Zeit hatte von allen Zeitungen im Osten. Und da sie die Gewinne nicht unbedingt schneller wollen, versuchen sie natürlich auf diese Art und Weise das auszugleichen. Das heißt, sie greifen tiefer in die Tasche ihrer Leser hinein. Das ist eine traurige Entwicklung. Dass insgesamt die Dinge teurer werden, daran hat man sich ja gewöhnt, aber dass in solchen Sprüngen, also fast 2 Euro, also von 22,90 glaube ich auf 24,80, das ist schon ein richtiger Dollarhappen. Und Sie kriegen ja dafür nicht ohne weiteres Qualität, wenn Sie viele, viele Redakteure nicht mehr da haben, also die Mannschaft ausgedünnt ist deutlich, und das ist ja passiert in den letzten Jahren, dann sehen Sie das der Zeitung an und deswegen laufen ja die Leser davon.
Hm. Diese kleine Rebellion, die es da gab, die haben Sie sicher auch mitbekommen, die ist ja bundesweit auch wahrgenommen worden. Ich konnte auch im Urlaub ein Taz-Interview lesen. Herr Raue, der Chefredakteur, hat ein Interview sogar der Taz gegeben. Ist das für Sie erstaunlich? Nicht, dass es doch so ein nationales, überregionales Echo gibt, dieses Streits?
Nein, es war schon in seiner Dimension bemerkenswert, dass praktisch eine zwei Drittel einer Mannschaft oder drei Viertel sich gegen das gestellt haben, was die Redaktion macht. Die sind ja da auch völlig im Einklang mit den Lesern. Die Lesern bestellen die Zeitung ab, das merken ja die Redakteure. Und sie wissen natürlich auch, dass im Augenblick qualitativ keine Offensive stattfindet, sondern das Gegenteil. Das heißt, die Zeitung sichtbar schlechter geworden ist, deswegen reagieren ja die Leser so. Deswegen blicken auch die Redakteure über den Tag hinaus, wenn die jetzige Verlagsmannschaft oder Spitze oder Chefredaktion ausgetauscht wird. Was passiert mit dieser Zeitung? Also das ist schon Sorge, die sie getragen hat. Die haben natürlich auch Angst um die weitere Entwicklung. Dass das alles sozusagen mit Zuckerguss übergossen wird, toll, und eine selbstbewusste Redaktion, wer diesen Text gelesen hat, weiß, dass es schwere Versäumnisse gibt in dieser Zeitung und die einfach auch mit einer Arbeitsgruppe mit Sicherheit nicht begradigt werden können. Die im Augenblick tagt nach guter deutscher Tradition. Ich glaube, diese Arbeitsgruppen bringen in der Regel nicht allzu viel.
Das werden wir weiter beobachten, den Wandel der Medienlandschaft. Das betrifft ja das Radio, das Fernsehen, Zeitungen.
Naja, das Radio hat sich eigentlich gut berappelt in letzter Zeit. Wenn Sie sich die Zahlen, auch die Umsätze ansehen, gerade in dem Werbemarkt und so weiter, mal zugelegt. Die Zeitungen haben deutlich verloren. Schauen Sie sich die Zeitung an. Da sind ja fast keine bezahlten Anzeigen da drin. Da ist ja Riesenraum mit Eigenwerbung gefüllt, der ja normalerweise auch für vernünftigen Text zur Verfügung stehen könnte. Aber man füllt das, um einfach die Armut an dieser Stelle nicht zu zeigen. Also die Werbeeinbrüche führen auch zu diesen großen Veränderungen im Abonnementpreis.
Ja, wir werden das weiter beobachten und natürlich trotzdem weiter Zeitungen lesen. Herr Lochthofen, ich danke Ihnen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Da gibt's garantiert.
Ich freue mich auf die nächste Woche.
Ja, okay, einen schönen Tag noch.
Wir haben den Fußball gar nicht durchgenommen. Ja, das machen wir das nächste Mal.
Machen wir das nächste Mal oder wollen Sie noch einen Abschlusssatz sagen?
Nein, ich glaube, ich habe bei Zeiten gesagt, dass die Spanier deutlich besser sind als viele andere.
Das stimmt.
Und gestern das Spiel war ja nur, da haben sie wirklich gezeigt, wer hier die Nummer 1 ist.
Ja, Ihre Prognose hat gestimmt und wir reden nächste Woche wieder um die gleiche Zeit, kurz nach 9 mit Sergei Lochthofen. Schönen Tag noch. Tschüss.
Schönen Tag gleichfalls. Tschüss.